Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast heute besucht uns eine Frau, die sich dem Quäntchen mehr an Schönheit, Leichtigkeit und Pfiff verschrieben hat, das dem Leben manchmal eine zusätzliche Würze geben kann, nämlich der Mode. Elke Giese kennt die Modeinstitute Ost und West. Zu DDR-Zeiten war sie am Modeinstitut in Ost-Berlin tätig und danach viele Jahre als Trendforscherin am Westdeutschen Modeinstitut in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen bei uns, Frau Giese.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Ich war natürlich sehr gespannt, was eine Modefachfrau heute Morgen anzieht. Es sieht sehr gemütlich aus, sehr klassisch. Eine weite schwarze Jacke aus, ich glaube, sehr edler Wolle. Dazu eine Hose mit so kleinen goldfarbenen Ringen drauf auf schwarzem Untergrund. Sehr dezent, sehr elegant und eine Kette, die mich sofort fasziniert hat. Sie sieht, wenn ich es profan sage, aus wie ein ineinander gewebtes, edelstes Fahrradschloss aus schwarzem, ja, Metall, Kunststoff. Ich weiß nicht, was es ist. Ist das, was Sie heute Morgen anhaben, selbst entworfen, selbst geschneidert, Frau Giese?
Nein, das ist nicht selbst geschneidert. Das tue ich nicht mehr. Dazu habe ich nicht mehr die Geduld. Es ist so ein Stückchen Uniform zum Wohlfühlen. Das werden Sie sehr häufig in dieser Art oder ähnlich an mir sehen. Ich fühle mich einfach wohl so.
Das sollen Sie auch. Kennen Sie eigentlich dieses Gefühl, lange vom Kleiderstrang stehen, überlegen, zaudern, verwerfen? Was passt denn heute? Was ziehe ich an? Oder geht das bei Ihnen relativ zack, zack, Frau Giese?
Nein, ich kenne das eigentlich wenig. Ich habe das immer für mich sehr systematisiert. In meiner aktiven Zeit für das Westdeutsche Modeinstitut, wo ich viele Vorträge halten musste als Trendanalystin, habe ich wie ein Banker in den Schrank gegriffen und habe irgendeinen Zweireiher oder Nadelstreifenanzug für mich rausgeholt. Das waren ja auch die 90er, 2000er Jahre, da war das Trend. Und mein Mann hat dann immer gesagt, jetzt ziehst du wieder deine Rüstung an. Also was einen auch ein bisschen schützt, was ein bisschen Respekt verschafft, das war ganz wichtig. Was ein bisschen für Distanz sorgt, da hatte ich so meine Uniform.
So klassisch geht immer, ne?
Klassisch geht immer und ein bisschen klassisch mit ein bisschen Twist, heißt das ja so in der Modesprache, also ein bisschen mehr als klassisch.
Wie heute die wundervolle, ich glaube sehr edle Strickjacke und dazu dieser Fahrradschlossschmuck.
Ja, genau.
Wie sich der Umgang mit Mode durch ihr Leben zieht, welche Bedeutung zwei unterschiedliche Systeme dafür hatten, davon erzählt uns Elke Giese hier im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur und ich hoffe ein bisschen kennenlernen. Das dürfen wir Sie dabei auch. Elke Giese war viele Jahre lang Trendforscherin im Deutschen Modeinstitut in Frankfurt am Main. Das ist schon ein bisschen her, Frau Giese, aber bleibt das so, der professionelle Blick, der ganz von selber guckt, was haben die Leute an? Ist das ein Trend? Macht jeder seins? Haben Sie diesen Blick womöglich immer noch, wenn Sie durch die Straßen gehen?
Ich schaue natürlich aufmerksam, aber ich merke, dass ich vieles nicht mehr lesen kann. Ich kann es nicht mehr einordnen. Man muss ein bisschen Teil einer Generation sein und wissen, wie leben die, wie fühlen die, um auch das zu verstehen. Warum tragen die genau das? Was wollen die mir jetzt erzählen, damit, dass sie das anhaben? Das ist mir ein bisschen verloren gegangen. Deswegen habe ich auch mit einem gewissen Alter, also genau mit 60 aufgehört, diese Trendarbeit für das Modeinstitut zu machen und habe mich dann meiner Generation gewidmet. Das war 2010 und habe gesagt, ich finde, die Frauen um die 50, 60 sind missverstanden. Ich kann die lesen, ich weiß, was die wollen, was ich will und habe das zu meinem Thema gemacht.
Das war ja auch ein Problem, wenn man Trendforscherin ist und mit den Jahren ganz normal älter wird und immer für die ganz junge Generation erkunden soll, entwerfen soll, Vorschläge machen soll. Sie haben dann gesucht nach einem schönen Stil für Frauen so ab 45. Eigentlich interessant, dass darauf so wenig geguckt wird, denn das sind doch die kaufkräftigsten Kundinnen und Kunden und inzwischen auch die Bevölkerungsmehrheit. Was haben Sie denn da herausgefunden bei Ihrer umgekehrten Trendforschung, sag ich mal?
Ja, ich habe mir ein Projekt geschrieben und habe Frauen befragt eigentlich. Wem wollen sie gefallen, wenn sie sich anziehen? Was mögen sie? Wer beeinflusst ihre Kleidung mit? Wie war die Mutter und so weiter? Bin durch ganz Deutschland gefahren und habe dieses Projekt gemacht, was ich sehr interessant fand. Und dann die Ergebnisse analysiert. Und das ist natürlich nicht so, wie sich das die Herren, ja meistens männlich geführt in der Branche, sei es im Handel oder in der Produktion, vorgestellt haben. Die haben immer an ihre Mütter gedacht und dass die ja nun zurücktreten und in beige, bescheiden dahergehen. Ist nicht so.
Ich muss es einflechten. Wie finden Sie Rentner beige, dass man da ja doch relativ oft sieht?
Ja, man sieht es noch, aber immer weniger. Also das sind dann eher wirklich die Hochbetagten. Sie sehen das kaum an 60-jährigen Frauen noch, ne? Man kann ja Frauen auch kaum wirklich zuordnen. Ist die nun 50? Ist sie 60? Ist sie 70? Und so. Da hat sich ganz, ganz furchtbar viel getan.
Das bei Rentner beige kann man dann nur sagen, gut so, oder?
Warum gut so?
Ich weiß nicht, ob das so kleidsam ist, wenn die Leute ihre Kleidung, ihre Haut und ihre Haarfarbe immer anpassen.
Nein, ich finde das ganz furchtbar. Mhm. Und das trägt ja auch zu diesem Verschwinden bei. Mhm. Das ist ja Bücher, Filme gibt es ja zum Thema Frauen werden unsichtbar, verschwinden und so weiter. Aber ich glaube, da hat sich in den letzten 10 Jahren schon ganz, ganz viel gedreht.
Aber es ist ja trotzdem erstaunlich, wenn man nicht schlicht sagt, wir machen Mode oder schauen uns an, was schön ist für ältere Menschen, für ältere Frauen. Nicht madammig, nicht matronig. Der kürzeste Mini muss es auch nicht sein. Das kam eigentlich wenig erstaunlich unter anderem bei ihrer Forschung dann raus. Aber wenn man dann für solche Menschen Mode macht, dann heißt es immer Best Asia oder gar Silver Kids. Also das klingt schon völlig verklemmt, zumindest für meine Ohren.
Ja, ich finde diese Bezeichnung auch alle ganz furchtbar, aber sie erleben ja bei der Benennung auch der neuen, der jungen Generation, dass man das Bedürfnis hat, alles irgendwie zu benennen, zu ordnen und ich finde es auch ganz schrecklich und es trifft es ja auch nicht.
Es gibt ja zwei Wörter, die sind zumindest sprachlich verwandt, sich kleiden und sich verkleiden, die Worte beziehen sich ein bisschen aufeinander. Was bedeutet uns Mode? Was bedeutet sie Ihnen?
Also ich habe sehr früh gemerkt, und das hat die Faszination ausgemacht, die Mode auf mich hat, wie man sich Ausdruck geben kann, wie man seinen Auftritt oder sich selbst auch verändern kann. Das Gefühl für sich, das finde ich schon faszinierend. Man kann mit Mode sehr viel machen. Verkleiden ist nie gut, da fühlt man sich nie wohl. Aber man kann mit Kleidung sich selbstsicherer machen. Man kann eine Klarheit sich geben. Man kann auch sehr komisch aussehen. Auf jeden Fall erzählt man immer etwas. Darüber muss man sich klar sein. Auch die, die sagen, ach, Mode interessiert mich nicht, erzählen mit ihrer Kleidung immer etwas über sich.
Sie brachten vorhin das Stichwort Uniform. Und als Sie in die Tür kamen, Frau Kiese, ich fand es so erfrischend, dass Sie sagten, ja, diese mollige Jacke, das ist ein bisschen meine Uniform. Ich bin ein bisschen aufgeregt und das schützt mich. Also Kleidung ist eben auch ja, Uniform, das, wo ich mich sicher drin fühle.
Unbedingt. Ich denke, Kleidung, diese Schutzfunktion hat sie ganz umfassend. Also nicht nur gegen Temperaturunterschiede sich zu schützen, sondern auch im psychischen Sinn mir Schutz zu geben, mich einzuhüllen, auch den anderen klar zu machen. Also ich bin die und die. Bitte behandelt mich respektvoll oder bleibt auf Distanz oder ich bin sehr herzlich und freundlich. Ihr könnt euch nähern. Ich denke, Kleidung hat da ganz, ganz viel Bedeutung, kann sehr viel schützen, kann einen unterstützen und kann einem im Alltag sehr helfen.
Haben Sie in jüngeren Jahren, Frau Giese, eigentlich jede Mode mitgemacht oder haben Sie schon als junge Frau eine Souveränität gehabt, zu sagen, das mir nicht?
Also ich wusste, was nicht geht. Ganz kurze Miniröcke ging nicht. Die Beine hatte ich nicht. Also habe ich versucht, die Makel oder Mängel auszugleichen. Aber ich habe schon versucht, jeden Trend mitzumachen. Das hatte früher ja auch eine andere Bedeutung. Ich bin ja in den 60er Jahren Teenager gewesen oder später junge Frau. Und das wollte ich schon alles. Aber die Haare haben nur einen Teil hergegeben, die Kürze der Beine oder so nur einen Teil hergegeben. Also man hat auch gelernt, ich kann ja ausgleichen. Ich kann das ja kompensieren mit anderen Dingen, was die Natur mir nicht geschenkt hat, ja.
Ich sage jetzt einfach mal, klassisch elegant steht Ihnen ausgezeichnet zu Gesicht. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis Sie Ihren eigenen Stil gefunden hatten?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das finden ja immer andere Stellen dann fest, ja, das ist, könnte dein Stil sein, das passt zu dir. Ich habe immer etwas gesucht, worin ich mich sicher gefühlt habe. Und da man sich ja sehr unterschiedliche Phasen durchlebt, wandelt sich das auch. Mal will man mehr gesehen werden, mal habe ich rot getragen und irgendwann wurde es dann halt immer schwärzer, schwärzer, schwärzer. Und ich fand, dass schwarz eine tolle Farbe ist für mich.
Elke Giese besucht uns heute im Studio, geboren und aufgewachsen in Erfurt in den 1950er Jahren und aufgewachsen wohl vor allem mit der Oma. Die hatte immer Zeit. Was war das für eine Oma, Frau Giese, die Ihnen so wichtig ist, dass Sie sie bis heute auch in dem kleinen Lebenslauf, den Sie uns geschickt haben, ausdrücklich erwähnen? Was war das für eine Oma?
Ja, das war eine ganz tolle Oma, die bei uns zu Hause gelebt hat. Meine Mutter war sehr modern und hat also als junge Frau gearbeitet, mein Vater ebenfalls. Und die Großmutter war einfach immer da. Und das Tolle war, dass sie mir alles zugetraut hat. Also ich war die einzige Mädchen. Und ich versuche das heute bin ich Oma, genauso zu machen, bei den Enkelkindern, Enkelmädchen, ihnen ganz viel zuzutrauen. Du kannst das, du machst das, du machst das schon richtig. Das war so das Eindrücklichste und dass es sie immer gebacken und gekocht hat. Also diese Sinnlichkeit, die ich da durch sie erfahren habe. Ansonsten war ich Stubenhocker, habe also immer genäht, gestichelt, gebastelt, gezeichnet. Und ich wollte immer etwas mit Kleidung, mit Kleidern machen, mit Puppen, mit Kleidern. Also dieser Berufswunsch in die Mode, dass das so heißt, wusste ich ja damals nicht, der bestand immer.
Mhm. Hat die Oma Ihnen das Nähen beigebracht?
Nein, die Oma konnte es nicht. Das ist väterlicherseits. Die Omas waren Schneiderin, aber die lebten nicht mehr. Also nein, ich habe weder stricken, ich bin Linkshänder, konnte mir keiner beibringen, weder stricken noch nähen zu Hause gelernt.
Das sind ja keine super Voraussetzungen als Linkshänderin, stricken und nähen. Da muss man alles ein bisschen gedanklich umdrehen. Aber die Idee, ein bisschen modischen Pfiff ins Leben zu bringen, das ja Anfang der 50er Jahre in West wie in Ost noch ein bisschen grau war, die kam offensichtlich früh.
Das war einfach eine schöne Geisteswelt. Ich stelle mir vor, dass Jungs das genauso erleben, wenn sie mit ihrer Eisenbahn spielen. Dann sind die auch in ganz bestimmten Fantasiewelten. Und so habe ich das auch erlebt, zumal die Großmutter, was besonders war, mich jeden Sommer 3 Wochen mit zu ihrer ältesten Tochter, meiner Tante, in den Westen genommen hat. Und da hatte ich Stapel von Modezeitungen und konnte ausschneiden und zeichnen und so weiter. Also das war schon eine schöne Welt.
So wie ihre Bilderbücher, haben Sie die durchgeblättert?
Genau, genau so.
Dann ein Studium Modegestalterin, hieß es in der DDR. Danach eine Aufgabe am Berliner Friedrichstadtpalast. Haben Sie Kostüme fürs Ballett entworfen? Da gab und gibt es doch viele Shows.
Ja, viel banaler. Ich habe, wie gesagt, Modegestaltung studiert, in dieser Zeit geheiratet. Und normalerweise hätte ich nach Erfurt zurückgemusst. Denn die Studienplätze waren in der Planwirtschaft DDR genau ausgerechnet, wo wurden denn Modegestalter gebraucht. Also dort, wo ich gebraucht worden wäre, vielleicht bin ich nicht zurückgegangen, weil ich in Berlin bleiben wollte und in Berlin gab es keine Arbeit. Und da habe ich beim Kinderfundus vom Friedrichstadtpalast die weißen Strümpfchen gewaschen und geflickt und getan. Also das war keine kreative Arbeit.
Und nicht unbedingt eine Lebensaufgabe.
Gar nicht, gar nicht. Also ich war tot unglücklich, aber das passiert ja so beim Berufsstart häufiger und wollte nur weg.
Mhm. Sind Sie dann ja auch gekommen? Sie waren viele Jahre, ich springe ein bisschen, am Modeinstitut der DDR, das, wenn ich es richtig weiß, so die Aufgabe hatte, Vorschläge zu machen für eine tragbare sozialistische Mode. Und das sollten dann die Kollegen von der Produktion irgendwie umsetzen. Und da schrammen natürlich in der DDR auch Wünsche, Träume mit der Realität einer Mangelwirtschaft mit knappen Gütern zusammen. Wie war das für Sie?
Ja, die Arbeit war erstmal für mich toll. Es war ein Riesenhaus, ein wunderschönes Haus, einer der ersten Kaufhäuser, die das Modeinstitut 1953 gegründet bekam. Sehr viele Leute haben dort gearbeitet, aber solche Institute gab es nur in Ländern, wo es keine Mode zu kaufen gab. Also in der Sowjetunion, in der Tschechei, in Polen, in Frankreich, Westdeutschland, Italien gab es das alles nicht in der Größenordnung. Das heißt, wir hatten so eine Alibi-Funktion.
Ein Biotop?
Ein Biotop, absolut. Das heißt, wir waren eigentlich zu nichts nutze, denn die gesamte Konfektions- und Textilindustrie der DDR war das, was heute Asien ist, hat Lohnfertigung gemacht für die großen Konzerne in Westdeutschland und in Holland und so weiter und so fort. Also unsere Arbeit wurde eigentlich nicht wirklich gebraucht.
Frau Giese, ich habe mal mit Eva Mücke gesprochen, eine Generation älter als Sie, die auch am Deutschen Modeinstitut in Ostberlin gearbeitet hat. Und die meinte mal, ja, wir entwarfen dann zum Beispiel einen schönen langen Mantel. Und der wurde dann in der realen Produktion erstmal 20 Zentimeter kürzer, weil eben der Stoff gespart werden musste. Aus 5 Knöpfen wurden ganz schnell 3. Sie haben das offenbar ähnlich erlebt. Es ist ja ein bisschen traurig, wenn man die Welt schöner machen will, träumt von, ich sag mal, Samtseide und Organza und dann gibt es Lederol und Malimo. Das ist schwierig.
Das ist schwierig zusammenzubringen. Das Tollste, was das Institut hatte, war eine Bibliothek und dort gab es alle internationalen Journale. Und das war immer unsere Rauschgiftabteilung, haben wir so genannt. Man konnte sich wirklich berauschen. Das heißt, man war per Bild und Heftjournal schon sehr gut informiert, denn reisen durfte ja keiner, also sich vor Ort das wirklich anschauen. Und mir ist das später sehr zugute gekommen, wirklich Bilder lesen zu können und daraus Trends, Geschichten und ganz, ganz viele Dinge ablesen zu können.
Und das Wort von der Rauschgiftabteilung, das klaue ich Ihnen irgendwann mal, das ist wunderschön. Man kann es natürlich auch als, ja, um das Beste aus einer Situation zu machen, als Herausforderung sehen. Also wir kriegen das trotzdem hin, die Realität mit ein bisschen Träumen in Einklang zu verbringen. Und die DDR hatte ja auch Mode. Wenn man zum Beispiel in die Zeitschrift Sibylle guckte, dann war das ja nicht so, dass da keine Fantasie am Werke war. Und die Frauen haben ja oft aus nichts für sich selber was gemacht.
Ja, aber erstmal mussten sie eine Sibylle bekommen. Ich hatte kein Abonnement für eine Sibylle zum Beispiel und kannte auch niemanden. Also das war schon rar, da fing es schon an, dass es knapp wurde und alles andere auch. Natürlich, improvisieren ging immer, selber machen ging auch immer. Und in der Mangelwirtschaft hilft man sich halt. Und manche finden das ja heute noch toll, die Erinnerung daran.
Aber die Betonung liegt bei Ihnen ganz klar, man hilft sich halt.
Man hilft sich halt. Nein, man kann das nicht schönreden.
Ecke Giese hat uns ein bisschen erzählt von ihrem Leben als Modegestalterin in der DDR am Modeinstitut in Ostberlin. Sie sind dann schnell in Westdeutschland, gleich Anfang der 90er, ebenfalls ans Modeinstitut gekommen, Frau Giese. Wie gelang das? Viele haben sich ja erstmal ganz schwer getan mit den neuen Perspektiven und für viele bedeuteten sie erstmal schlicht Arbeitslosigkeit. Wie haben Sie das hingekriegt?
Es gab verschiedene Punkte, die mir dabei geholfen haben. Einer war, dass ich eigentlich immer gerne über Mode kommuniziert habe. Was nicht typisch ist für Modedesigner. Die sind so ein bisschen introvertiert und lieben gerne über ihre Zeichnungen. So, das ging mir nicht so. Ich habe gerne kommuniziert, also gesprochen drüber, und ich habe auch geschrieben. Und das waren die Dinge, die mir geholfen haben. Ich habe mich bei der wichtigsten Fachzeitschrift beworben. Und der Textilwirtschaft in Frankfurt am Main. Und dazu gehörte auch das Westdeutsche Modeinstitut. Und da hatte ich Glück, dass die eine Nachfolgerin für die Leiterin des, also künstlerische Leiterin des Modeinstituts suchten. Und haben mir die Chance gegeben, mich ein Jahr einzuarbeiten. Ich war immerhin schon 40, das müssen sich, kann sich heute keiner mehr vorstellen, so viel Glück. Und bin ein Jahr lang parallel gelaufen mit der älteren Dame. Und darum ging es aber zu analysieren. Es ging nicht mehr, kleine Kollektionen zu machen, sondern zu analysieren, zu schauen. Man konnte nach Paris, nach Mailand konnte ich fahren jetzt, konnte sehr viel sehen. Und das eben auswerten und umsetzen in Trends, in Empfehlungen für die westdeutsche Bekleidungsindustrie oder für den Einkauf der großen Handelshäuser. Das war dann eine andere Arbeit, die ich gemacht habe.
Also so eine Mischung aus einer guten Disposition für eine neue Aufgabe haben in sich selber und einer Menge Glück. Wie war denn das für Elke Giese plötzlich Mailand, Paris, Rom? Was haben Sie entdeckt, auch jenseits der Mode?
Ja, es war natürlich berauschend. Also zumal Mode ja immer an spannenden Orten stattfindet. Also man kam in Grand Hotels, man kam in Palais, man kam in alte Garagen, in abgeranzte Fabrikhäuser. Und es hat sich eine Welt aufgetan, wo ich wahnsinnig dankbar bin, dass mein Berufsleben mich an solche Plätze geführt hat und wo es aber immer um Schönheit ging.
Zumal Deutschland so eine richtige Modestadt, man tut sich etwas schwer, Düsseldorf in einem Atemzug mit London, Paris und Mailand zu nennen. Irgendwie klappt das nicht. So eine richtige Modestadt gibt es in Deutschland eigentlich nicht, oder?
Das ist sehr schwer. Also im Moment ist ja sowieso alles im Umbruch. Und diese Berliner Mode oder Nicht-Mode hat ja auch an Bedeutung gewonnen. Und Düsseldorf ist halt kommerziell unglaublich wichtig. Ne? Dort wird sehr viel Geld umgesetzt und das Geschäft am Laufen gehalten. Also alles hat seine Bedeutung, aber an den Glanz von Mailand, Paris, London, damit hat das nicht viel zu tun.
Wir gehen noch ein bisschen mal wieder ein Stück weiter nach Osten, Frau Giese. Es wurde nämlich schon ab 1992 versucht, in Apolda wieder was Neues aufzubauen in Sachen Mode, beziehungsweise besser an was Altes anzuknüpfen. Das wurde ein Nachwuchswettbewerb für die besten jungen Designer aus ganz Europa. Und wir sollten mal einflechten, Apolda im Städtedreieck Weimar, Jena, Apolda in Thüringen gelegen, hat schon zu Goethe-Zeiten viele, viele Generationen, ich sag mal, bestrickt. Da konnte man an was anknüpfen. Was bedeutet Apolda für die Strickmode?
Ja, das ist eine ganz originelle Geschichte auch, die 1993 begann, beziehungsweise davor, als eben 10.000 Arbeitsplätze wegfielen, die dort in diesen großen Kombinaten arbeiteten. Aber der Markt brach weg, damit auch die Arbeitsplätze. Und dort kam dann 91 ein Kulturamtsleiter mit sehr viel Energie und Kraft, ein Namensvetter, aber nicht verwandt mit mir, also ein Herr Giese, auf die Idee, einen Wettbewerb auszulosen, um Apolda bekannt zu machen. Weil er sich sagte, also diese Geschichte, diese Tradition, diese Kompetenzen weiß keiner
seit
in dieser
Goethe,
neuen,
ne?
Modewelt.
Hat man
seit
da bestrickt.
Goethe, weiß aber keiner. Mhm. Und das wollte er unbedingt bekannt machen und hat einen Wettbewerb ganz naiv aufgerufen, ungefähr 100 Einsendungen. Also auch Hausfrauen haben da ihre Sachen geschickt, nicht nur junge Leute. Und er hat aber mit seiner Begeisterung ganz, ganz viel Sympathie geweckt bei wichtigen Leuten in der Modeszene. Also auch der jetzige Direktor des KDW, der Schweizer Herr Meder, saß in Apolda in der Kneipe und hat Fabrikantenbratwurst gegessen und von Boschi-Chefs.
Bratwurst.
Ja, die gab es ganz lange, inzwischen leider nicht mehr. Die Kneipe, ja, ist ja eine Gegend, die für Bratwürste berühmt ist auch. Und also ich will sagen, es ist diesem kleinen Ort Apolda gelungen, mit seiner gesamten Provinzialität, wichtige Leute aus Deutschland, der Schweiz und so einzuladen und für dieses Projekt zu begeistern.
Und ich sag mal, dann müssen Sie es nicht, dass Sie da schon seit über 30 Jahren oder fast 30 Jahren in der Jury sitzen,
ja,
in diesem Wettbewerb für junge Designer in Apolda. Frau Giese, Mode ist ja auch ein Spiegelbild von Gesellschaft, reagiert. Also in den 1920er Jahren warfen die Frauen ihr Korsett weg. In den 1980ern wurden in Ost wie West die Schultern sehr, sehr breit. Spinnen wir mal, gibt es eine Zeit, eine Modeepoche, die Ihnen persönlich ganz besonders gut gefällt und in der Sie gerne mitgetan hätten? Sie dürfen sich auch beamen. Wir haben eine Zeitmaschine.
Nein, ich glaube, ich habe diese wunderbare Zeit der 90er und 2000er Jahre miterlebt, erleben können an den Orten, die wichtig sind, in Paris und Mailand. Dieses überbordende Fantasie und dieser Materialrausch der großen Namen, die jetzt vielleicht kaum noch jemand kennt, Saint Laurent und Gautier, Lagerfeld und Armani, wie sie alle heißen, und große Feste gefeiert haben. Das war schon eine tolle Zeit. Da erinnere ich mich gern zurück, aber heute ist die Mode ja in Verruf gekommen durch die Negativschlagzeilen und ja wirklich Negativrolle, die sie in der Umweltbilanz auch spielt. Das heißt, heute ist eine ganz andere Stimmung.
Mhm. Elke Giese ist zu Gast, eine Frau, die ihr ganzes Berufsleben mit dafür sorgen wollte, dass die Welt, ich sag mal, ein klein wenig schöner wurde. Frau Giese, die 90er waren ja eine große, auch eine verschwenderische Zeit der Mode, und die sogenannten Supermodels, die waren Stars, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell, und die Lagerfelds, Armanis, Versaces und Jill Sanders, die rissen sich darum, diese jungen Frauen einzukleiden. Mir fallen heute keine gleich stark klingenden Namen ein. Frau Giese, was hat sich verändert? Oder liegt es an mir, dass ich die einfach nicht mehr kenne?
Nein, die gibt es tatsächlich nicht mehr in der Qualität. Ich finde es ein bisschen schade, weil mit diesen jungen Frauen sind ja auch neue, moderne Frauentypen damals geprägt worden. Es war ja nicht nur die verschwenderische Zeit, es war ja auch die Zeit von Jill Sander, Donna Karan, also eine emanzipierte Mode, den Minimalismus, den Anzug leicht und weich und tragbar für Frauen zu machen. Also ich habe verschiedenste Erinnerungen an dieses Jahrzehnt, aber eben sehr positive und sehr ausdrucksstarke. Man hatte eine Haltung in diesen Anzügen von Jill Sander. Wenn wer da mal reingekrochen ist in so ein Sakko, der hat sich wirklich wie eine Chefin gefühlt. Also das war schon toll.
Das konnte Frauen nicht schaden. Ich muss trotzdem noch mal einen Tiefsturz machen. Karl Lagerfeld, wir haben ihn vorhin erwähnt. Wir müssen das einfach mal klären, Frau Giese. Haben Sie privat, ganz privat, eine Jogginghose, so ein geliebtes Teil, mit dem man die Kontrolle über sein Leben verliert? Sie kennen den Spruch von Lagerfeld. Haben Sie sowas privat?
Nein, ich jogge nicht und habe auch keine Jogginghose und finde Jogginghosen auch nicht besonders ästhetisch. Nichtsdestotrotz ist mir klar, dass sie halt zum Trend dazugehören und ein modernes Teil sind.
Auch nicht zu Hause, wenn man gemütlich.
Nein, kommt bleib nicht ich bei den alten Jeans, bei den ausgeleierten alten Jeans, und fühle mich da wohl, aber keine Jogginghose.
Mode ist ja auch, da kommt man nicht dran vorbei, ein Ressourcenverschwender. Wenn man sich vorstellt, dass die Herstellung einer einzigen Jeans schnell 8000 Liter Wasser verbraucht, das sind 53 randvolle Badewannenwasser für eine einzige Jeans, dann ist die, ich sag mal, die totale Opulenz, die manche vielleicht auch sehr genossen haben in den 90ern. Ja, auch nicht ohne Grund passé.
Das ist sicher richtig. Das wusste man ja damals alles nicht.
Oder wollte heute es nicht wissen.
Ich weiß es nicht. Also ich wusste es nicht. Also heute gibt es ganz sicher schon Methoden, dieses Wasser zu sparen und andere umweltschädigende Technologien, die bei der Jeanshose, vor allen Dingen, wenn sie dann so künstlich gealtert aussehen soll, anfallen, was alles wirklich hochgiftig ist oder war. Aber das kann man heute alles schon schonender machen. Schwierig ist, glaube ich, unser Respekt gegenüber der Mode, dass ja so ein T-Shirt nichts mehr wert ist. Ich komme ja aus einer Zeit, wo gespart werden musste, wo man sich ein Teil ersparen musste, wo man gepflegt hat. Ich stopfe auch heute noch gerne, ich repariere. Und die Jacke, die ich anhabe, die werden Sie auch in 10 Jahren noch mit entsprechenden Flickstellen an mir noch sehen. Und es gibt ja Untersuchungen von der renommierten Hochschule in Aachen, die sich mit Textilforschung und Technologie sehr beschäftigen. Also bei allem technologischen Fortschritt wird es nicht gut gehen, wenn wir bei dem Mengenverbrauch bleiben. Wir müssen dazu kommen, weniger zu verbrauchen, also anders Bekleidung wertschätzen, reparieren. Ja, Vintage ist ja sehr auf dem Vormarsch. Recyceln, upcyceln, aber vor allen Dingen weniger verbrauchen.
Da prallt ja zugleich was zusammen. Auf der einen Seite ein bewusster Werden für Wertigkeit. Leute, kauft euch weniger und tragt es länger. Für Nachhaltigkeit, für faire Arbeitsbedingungen. Und auf der anderen Seite, ich habe mir gestern noch mal den Spaß gemacht, habe ein paar Zahlen nachgeschlagen. Um die Jahrtausendwende wurden 50 Milliarden Kleidungsstücke produziert. 15 Jahre später schon 120 Milliarden. Und es gibt Menschen, die rechnen damit, dass sich das bis 2030 noch mal verdoppeln wird. Also irgendwie schrammen noch zwei Dinge völlig zusammen. Auf der einen Seite der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite haben wir noch nie so viel Billigware im Umlauf gehabt wie heute. Geht diese Spaltung immer weiter?
Ich weiß es nicht. Es ist ein großes Dilemma. Marktforschung sagt, dass die gleichen jungen Leute, die also ganz umweltbewusst und Vegetarier werden, aber nach wie vor einen Riesenkonsum haben und das für normal halten, T-Shirt nicht mal mehr zu waschen, sondern vielleicht gleich wegzuschmeißen und dafür kein Bewusstsein haben. Ich denke, an der Stelle muss man ansetzen. Man muss ihnen ein neues Bewusstsein geben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Und ich glaube an der Stelle, ohne Verantwortung wegzuschieben, aber es sind natürlich die jungen Leute, wo der Wohlstand da ist, viel Dinge zu kaufen. Wie gesagt, wir kommen ja aus einer Generation, Sie und ich auf jeden Fall, wo das Material gar nicht möglich war, so viele Dinge zu kaufen, nicht zu reparieren, nicht zu schonen, nicht zu pflegen. Ja.
Möchten Sie heute noch mal junge Designerin sein, ganz am Anfang einer Karriere?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich glaube, nein, ich würde mir heute wahrscheinlich einen anderen Beruf aussuchen. Und ich würde auch vielen jungen Leuten gerne sagen, die sehr moralisch von den Modestudierenden sehr moralisch antworten, sie wollen mit ihrer Mode die Welt retten, den würde ich gerne sagen, also dann wäre doch lieber Kinderärztin. Das ist irgendwie effektiver. Wir haben in Deutschland unglaublich viele Absolventen. Wir haben über 40 Modeschulen. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Absolventen wir haben. Und da könnte ich, also ist meine Meinung, dass andere Berufe vielleicht eher die Welt retten, als Modedesigner zu werden.
Eines muss ich unbedingt noch wissen, Frau Giese. Dass Sie Jogginghosen nicht mögen, das haben Sie uns schon erzählt. Aber was kommt Ihnen denn niemals in den Kleiderschrank, weil Sie es schrecklich finden? Mode hin oder her?
Ein bauchfreies Teil.
Oh,
das ist ja jetzt auch wieder angesagt. Und das tragen auch ganz viele Frauen. Also ich mag es nicht und ich sehe es an vielen Frauen, die sich das wirklich nicht leisten können.
Da sind wir beide ein bisschen über die Zeit, aber hätten Sie das in jungen Jahren angezogen, um dabei zu sein?
Ja, so bis 22 vielleicht.
Okay, und dann erkannt, dass es einen nicht kleidet. Selbst mit Waschbrettbauch sieht es irgendwie komisch aus.
Ja.
Frau Giese, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, auch für den Besuch ins Studio. Und alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich.
Vielen Dank.
Und bleiben Sie so elegant, wie Sie ganz selbstverständlich durch die Welt laufen. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.